Vielleicht können wir kurz ein bisschen zurückblenden. Wir haben ja die letzten zwei Mal in der Predigt haben wir über den Elia gehabt. Das ist noch nicht fertig, aber vielleicht kann man ein bisschen zurückdenken, was wir gehört haben. Wir haben im ersten Mal so den Elia erlebt am Bach Krit, eben in dieser kritischen Zeit, wo er hat müssen wie alles abgeben und einfach Gott vertrauen. Er hat nur das Wort Gottes gehabt, kam von die Hei weg an den Bach versteckt. Und der Elia ist gegangen. Und wir haben letztes Mal gehört, wo der Bach ausgeöffnet ist, dass er zu einer Witwe soll. Eine Witwe, ja, die selber auch sehr hilfsbedürftig ist und eigentlich nicht Hilfe leisten kann. Und trotzdem hat Elia nur das Wort von Gott gehabt, geh zu dieser Witwe. Und Elia ist gegangen, im Vertrauen, dass Gott ihn führt. Und wir haben andererseits die Witwe gehabt, wo der Gott von Israel nicht groß gekannt hat. Und trotzdem der Gott kennengelernt hat, ihm Vertrauen gelernt hat, eigentlich erstaunlich auch mit dem Gott gerechnet hat, dass der real ist und nicht irgendwo ein Hirngespinst von den Israeliten oder irgendeinem Götz oder dem Glauben, sondern irgendwo wahrgenommen, das ist ein Gott, der real ist. Und heute wollen wir ein bisschen weitergehen mit dieser dritten Predigt von Elia, ja, wo Gott auch sehr real eingreift. Wunder. Habe ich glaube auch schon angetönt. Wunder war ja nicht etwas, was im Alten Testament oder täglich Chronik war. Ich glaube, Jesus hat nachher im Neuen Testament bedeutet mehr Wunder da, als dass im Alten Testament Wunder passiert sind. Oder dann hat sich Gott einzelne gezeigt, wie Mose oder eben Elia. Aber sonst sind Wunder nicht, ist nicht das, was Gott häufig da hat im Alten Testament. Und ich habe für das auch etwas mitgenommen. Ich komme dann auch in der Predigt noch weiter drauf zurück. Jetzt habe ich auch das Mikrofon. Ich versuche, ein bisschen lauter zu reden. Ich habe hier ein Holz, normales Schitt und einen Stein. Und das Holz, das habe ich letzte Nacht, das ist jetzt die ganze Nacht im Wasser gelegen. Also das ist ziemlich nass, durchnässt. Und ich tue jetzt hier nochmal Wasser rein. Ich habe jetzt gerade gemerkt, dass es nicht so viel ist. Aber es langt. Das Holz saugt ja auf. So, und jetzt lasse ich das da mal so. Wir kommen dann in der Predigt drauf zurück, was das soll. Die einen erwarten es vielleicht schon. Ein Stück Holz im Wasser und ein Stein. Also das ist alles richtig nass und durchnässt. Und wir wollen jetzt zuerst Gott anbeten, bevor wir überhaupt etwas anderes machen, wenn wir vor seinen Thron kommen, vor sein Kreuz. Und mit dem Erdbeers, der Vers, den ich gelesen habe, vorher zum Eingang nochmal lesen, ich bin der Herr und sonst ist keiner. Denn außer mir gibt es keinen Gott. Und ich glaube, das ist das, was der Elia geprägt hat. Und ich denke, von dem können wir auch uns ausfüllen lassen, prägen lassen. Und mit dem Vertrauen auf Gott zugehen, auch jetzt im Lobpreis. Ich bin der Herr und sonst ist keiner, denn außer mir gibt es keinen Gott. Ja, das ist das, was der Elia beschäftigt hat, als er dran war. Und wir lesen im Elia, oder wir lesen in den ersten Königen, den Obadja. Das war ein Hofmeister vom König Ahab. Der Hofmeister Obadja, der ist dem Elia begegnet. Und Elia hat dem Obadja gesagt, er soll jetzt zum König Ahab und dem Ahab sagen, der Elia will ihn treffen. Können wir uns das vorstellen? Der Elia hat sich jetzt die längste Zeit versteckt vor dem König Ahab. Er hat die längste Zeit aus Angst heraus sich verstecken, dass man ihn ja nicht findet. Und jetzt hat Gott ihm sozusagen den Auftrag gegeben, zum König Ahab, nach so langer Zeit. Und wir können uns so vorstellen, dass ein König Ahab wahrscheinlich ziemlich hässig war auf den Elia. Weil der König Ahab hat ja immer noch Elia die Schuld gegeben, dieser Hungersnot, der im Moment geherrscht hat im Land. Der Elia sei die Schuld, dass das so weit gekommen ist. Und der Ahab hat eine riesige Wut im Bauch auf den Elia. Und jetzt soll der Elia zu dem König Ahab sich ihm zeigen. Und so knurrt auch der König Ahab, der Elia, dann an. Du bist es, wo, Elia, wo Israel ins ganze Verderben gestürzt hat. Du allein. Und was sagt der Elia auf das aber? Der Elia, wir haben es jetzt schon mehr gehört, wenn er eine Botschaft gebracht hat, er ist vor Gott gestanden. Innerlich gefestigt im Vertrauen auf Gott. Und er hat gesagt zum Ahab, nein, ich bin nicht schuld an dem Unheil. Sondern du König Ahab und deine Familie. Du als König von Israel hast versagt, weil du das Gebot vom einzig wahren Gott nicht gehalten hast. Mit deiner Frau Isabel gehst du den Baalsgötzen an. Und das ganze Volk macht dir es nach. Du bist ein Vorbild. Und darum ist die Hungersnot als Strafe von Gott übers Land gekommen. Und der König, können wir vorstellen, der war wahrscheinlich sprachlos gewesen, dass es ein Elia wagt, so mit ihm zu reden. Nochmal, der Elia ist ein Mann Gottes. Und der glaubt, was in unserem Vers, den wir am Anfang gehört haben, er glaubt das. Ich bin der Herr und sonst keiner, denn außer mir gibt es keinen Gott. Er ist von dem überzeugt, der Elia. Und ich glaube, nur aus dem Grund, das ist der einzige wahre Grund, dass er so von der König treten kann und so ihm Parole bieten und sagen, was Sache ist. Er folgt am einzig wahren Gott. Und darum haben die Worte von Elia auch so eine Kraft, dass sogar ein König Ahab nichts anderes kann als zuhören. Und nicht einmal Elia widersprechen, wo der Elia weiterredet. Der Elia sagt nämlich weiter zum König, du hast dir nichts aus Gottes Gebot gemacht und hast lieber den Götz Baal angebetet. Und jetzt fordere ich dich auf, alle Baalspropheten zu mir auf den Berg Karmel zu schicken. Und ebenso sollen alle Propheten von der Göttin Aschera kommen, die deine Frau versorgt hat. Also seine Frau hat auch ihre Götze gehabt und die Propheten von dieser Göttin. Und die sollen auch mitkommen. Und das ganze Volk Israel. Also der Elia, ich habe gestaunt, was das gesagt, er ist wirklich überzogen. Er steht her und zeigt, was Gott ihm aufgelegt hat. Und ja, wie geht es ihm? Wir lesen im 1. König 18, Vers 1. Nach einer langen Zeit kam das Wort des Herrn zu Elia im dritten Jahr. Geh hin und zeige dich Ahab, denn ich will regnen lassen auf die Erde. Und Elia ging hin, um sich Ahab zu zeigen. Er vertraut Gott. Ich betone das ein bisschen viel im Moment. Ich weiß, aber ich habe gemerkt, das ist so wichtig in dieser Stelle. Er vertraut dem Gott. Egal was es heisst, er setzt sich ja eigentlich einer Todesgefahr aus, wenn er zum Ahab geht. Er hat ja nicht gewusst, wie der König reagiert. Aber er hat Gott vertraut und ist gegangen. Und er steht vor seinem Gott und ist gehorsam, wenn er ihn auftreibt. Und wir lesen nachher weiter tatsächlich. Der König Ahab war so wahrscheinlich so eingenommen von diesen Worten von Elia. Er hat tatsächlich befohlen, dass alle kommen auf den Berg Karmel, wie es der Elia auftreibt hat. Jetzt fragt, ihr müsst euch das vorstellen. Nehmen wir einen Berg und stellen uns vor, einen Berg von da aus der Umgebung. Und stellt uns vor, das ganze Dorf würde dort raufgehen. Und das wäre vielleicht noch nicht genug. Ich weiss es nicht, was ist da gerade für uns sehr heilig? Der Kuderhäuser, ich weiss nicht. Alle gehen dort rauf. Und die Bibel berichtet davon, dass das nebst dem Volk und dem König, eben nebst dem unserem Dorf vielleicht, 450 Baalspropheten und 400 Propheten von der Göttin Aschera zusätzlich auf den Berg, also 850 Propheten und Prophetinnen von diesen Götzen, die auch auf den Berg raufkommen müssen auf den Berg raufkommen. Zusätzlich der Ahab natürlich und eben das Volk. Also das sind sehr viele Leute gewesen. Ich versuche das mal ein bisschen darzustellen. Also ich werde jetzt nicht, ja, jetzt nicht 850 Propheten zeichnen. Ich glaube, da wäre ich noch nicht fertig, aber ich versuche es mal. Wir haben da. Ja, jetzt von oben gesehen her ist das vielleicht die Fläche von dem Berg Karmel. Nachher haben wir da, spricht Elia. Da steht der König. Da hinten ganz viel Volk. Nachher haben wir da Baalspropheten. 450, wie es steht in der Bibel. Und wir haben daneben noch 400 von der Göttin Martin Aschera. Ja, bei Martin Isabelle war auch da, Frau vom König. Ja, genau. Ungefähr einfach zum Darstellen. Wahrscheinlich müssen wir das noch ein bisschen ausweiten, weil ich weiss nicht, wie groß das der Berg Carmen genau war. Aber man sieht, der Elia, der steht da allein. Das ist der König. Das ist der König und das ist...
Ja, man sieht es nicht, ich sehe nicht, dass das... Die grösste Kleine, das ist der König. Die
Krone, ja, genau. Es geht mehr um eine Darstellung, um einfach das ein bisschen aufzuzeigen, wie das jemand könnte aussehen haben. Und wo jeder seinen Platz eingenommen hat, hat Elia gerufen, steht im Vers 21, wie lang hinket ihr auf beiden Seiten, das sagt er zum Volk. Wem wollt ihr glauben, einem Götz Baal oder einem lebendigen Gott? Wem wollt ihr folgen und gehorsam sein? Wer soll euer Gott sein? Jetzt können wir so fragen, wie hätten wir geantwortet in dieser Situation, oder? Es war jemand gar nicht in im Moment in Israel, dass man dem einzigen Gott nachfolgt. Weil der König hat ja die Propheten, der Baal, der ist im Moment der Gott gewesen, oder? Und wie hat das, was ist auch dem Volk vorgegangen? Sich zu outen. Wie hätten wir reagiert? Wir, wenn wir jetzt hier im Volk gewesen wären. Wie hätten wir aufgesteckt und gesagt, ja, ich will den Gott von Israel nachfolgen. Ich weiss nicht. Elia hat auch keine Antwort bekommen, heisst es. Das Volk hat geschwiegen. Jetzt haben wir überlegt, wir lesen ja im Vers 21 hinken. Elia sagt, wie lange hinken die auf beiden Seiten? Vielleicht können wir uns mal vorstellen, auf einem Bein hinken geht ja noch. Aber wenn wir auf beiden Beinen müssten hinken, vielleicht will es jemand vorführen. Ja, ich weiß gar nicht, ob es geht, aber auf jeden Fall sah es sicher komisch aus. Und genauso komisch hat es wahrscheinlich in den Augen von Gott auch ausgesehen, in dem Sinn. Also komisch ist vielleicht das falsche Wort. Es ist eine tragische Situation, die da stattgefunden hat. Das Volk, wo wir sich nicht können entscheiden können, entweder am Ball nachlaufen oder Gott. Und Elia redet Klartext. Gott möchte, dass wir uns ganz für ihn entscheiden. Nicht nur ein bisschen dort. Oder dort auch noch ein bisschen. Oh nein, das ist schon noch gut. Oder das spricht mich auch noch an. Das Volk bleibt stumm. Sie wissen nicht, was sie sagen sollen in dieser Situation. Und eigentlich möchten sie ja schon Gott um Hilfe bitten. Sie haben vielleicht schon gemerkt, um was es geht. Aber sie haben auch keine Ärger wollen in dem Moment. Vielleicht hätte es einen Bruch, der aufgestanden wäre im Volk. Und alle anderen hätten zum Beispiel nachgefolgt, ich weiss es nicht. Aber so kann man nicht leben. Man muss sich entscheiden. Und da ist eine Frage an uns, die ich jetzt einfach auch konkret stellen will. Haben wir uns auch schon entschieden? Klar denken wir jetzt vielleicht, ja, das ist ja klar. Wir folgen Gott. Es ist unser einziger wahre Gott. Wir glauben das auch und das ist gut. Und gleich können wir uns ja immer wieder fragen, gibt es vielleicht andere Sachen, die uns im Leben wie Gott auch ein bisschen den Platz streitig machen? Das ist jetzt vielleicht nicht ein Baal, wie es da war. Aber es könnte ja, Baal könnte wie für andere Sachen stehen in unserem Leben, die uns wichtig sind, die uns vielleicht sogar manchmal, wenn wir ehrlich sind, und ich denke, ehrlich sein ist immer gut, die uns wichtiger werden oder wichtiger geworden sind als Gott selber. Und ich möchte hier kurz einfach eine Stille machen. Ich hoffe, die Kinder halten das aus. Ja, wo man einfach auch selber sich überlegt, kurz, wo stehe ich zu Gott hin? Und ehrlich auch heranschauen auf mein Leben. Gibt es irgendwo Sachen, die mir wichtig sind? Das können ganz banale Sachen sein. Das kann im Beruf etwas, das kann der Beruf selber sein, das kann irgendeine Vorstellung sein, wie etwas muss sein, eine Einstellung. Egal was. Kurz eine Stille. Gott will unser einzig wahrer Gott sein. Denn nur er ist der lebendige Gott und er kann grosse Werke, grosse Wunder tun. Es gibt nur einen wahren Gott und genau das wollte Elia den Menschen, dem Volk, auf dem Berg oben klar machen. Aber wie soll man sich dann für den einen Gott entscheiden, wenn so viele nicht an den Gott glauben, wenn sie vielleicht einen noch versucht wegzuziehen von in unserem Umfeld, oder wenn es eben Sachen sind, die uns ablenken wollen, dass wir nicht zu Gott hingehen. Ich denke, ihr wisst jeder selber, was das könnte sein. Das könnte ja nachher so aussehen, als wären wir in der Minderheit. Und wir sehen im Bild vom Berg, nur gerade Elia steht vorne und glaubt an den Gott, ist überzeugt von Gottes Macht. Er steht ganz allein. Das spricht doch wie symbolisch für die Situation, wie sie damals war. Und wir sehen gegenüber die Haufen Baalspropheten und die Aschera-Propheten und Prophetinnen, der König, der das Ganze eingefädelt hat mit seiner Frau, und das Volk, das sich unschlüssig ist, das nicht weiss, wo sollen sie hin. Und wir sehen Elia ganz allein. Stellen wir uns die Situation einfach vor. Wie muss es am Elia zumut sein in dem Moment? Und manchmal ist es heute vielleicht auch ähnlich. Nur wenige Menschen scheinen an den lebendigen Gott zu glauben. Klar, sich outen ist manchmal schwierig. Aber was der Gott alles kann. Und da ruft Elia in die Menge rein. Und jetzt wollen wir mal schauen, jetzt wollen wir sehen, wer der einzig wahre Gott ist. Bringt mir zwei Stiere her. Und die wollen wir als Opfer zubereiten. Die Baalspropheten dürfen zuerst einen aussuchen. Sie können so richtig an den Schöner nehmen. Und wenn alles parat ist, und sie den Stier nachher aufs Brennholz, auf den Altar gelegt haben, dann darf niemand für machen. Auch ich werde das Gleiche machen und den Stier als Opfer vorbereiten und aufs Holz legen. Aber auch ich werde kein Feuer machen. Und da fragt sich vielleicht das Volk, sie kennen ja das mit dem Altar, das ist ihnen nicht fremd, dass man Gott das Opfer bringt. Und sie fragen sich, ja, woher soll das Feuer kommen? Wer soll denn das Opfer anzünden? Irgendjemand muss doch Feuer machen. Und da redet Elia weiter, wenn alles so weit ist, werdet ihr, von diesen Propheten von Aschera ist nachher nicht mehr geredet, aber vor allem von den Baalspropheten, dann fangt ihr an, euer Götz Baal anzubeten und anzurufen und bittet ihn darum, dass er euch Feuer schickt, damit auf dem Altar das Brennholz oder dass das Opfer verbrannt wird. Und ich werde zu Gott beten, dem Gott von Israel, der mir mit Feuer wird antworten. Schon da sehen wir die Zuversicht von Elia. Er wird die Seite vortragen, weil er weiß, wer er auf seiner Seite hat. Der einzig wahre Gott. Und die Volksmenge ruft, ja, das ist super, genial, jetzt endlich hören wir zum Volk. Das ist ganz eine gute Idee, genial. Super ausdenken. Und wir können uns fragen, nochmal zum Elia, erwartet er nicht zu viel von Gott in dem Moment? Wie ist sie mir zu Mut gewesen? Wie wäre es uns zu Mut gewesen? Von so vielen Gegnern, wenn man so will. Der Elia erwartet Grosses von Gott, weil er kennt den lebendigen Gott. Und hat in den letzten Jahren, wie wir in den letzten Predigten gehört haben, viel Grosses erlebt mit dem Gott. Er weiß, wer der Gott ist. Und dem Elia geht es auch nicht um eine tolle Machtdemonstration, sondern sein Wunsch ist es, dass all die Menschen da, das Volk, das unschlüssig ist, das irgendwo umeinander irrt, endlich begreift, dass Gott der einzig wahre Gott ist. Und sonst keiner. Der Elia hofft, dass sich die Menschen für den lebendigen Gott entscheiden. Und es geht weiter. Weil ihr so viele sind, könnt ihr starten, meint Elia. Und die 450 Baalspropheten fangen an, alles vorzubereiten. Und dann fangen sie an zu beten. Und das ist ja noch krass, wir lesen so in der Bibel. Baal, antwortet uns doch. Sie fangen an zu beten vom Morgen bis am Mittag. Vom Morgen bis am Mittag fangen sie an zu beten. Sie rufen immer das Gleiche. Aber nichts passiert. Es bleibt still und kein Feuer entsteht. Und sie fangen an, um den Altar herumzutanzen und rufen immer weiter. Doch nichts passiert. Und da finde ich es noch bemerkenswert, Elia, seine Reaktion darauf, er fängt an zu spotten. Er kann sich die Bemerkung nicht verkneifen und ruft, ihr müsst halt Leute rufen. Also ich weiß nicht, wie ihr noch lacht, ich weiß es nicht. Aber ihr müsst Leute rufen, wenn euer Gott euch möchte hören. Vielleicht ist er ein Gedanke. Vielleicht ist er Gott verreist oder er schlaft. Dann müsst ihr eben wecken. Also der Elia spottet noch über die Propheten. Und sie fangen noch Leute an zu schreien. Sie fangen sogar an, sich selber zu verletzen. Nur damit der Gott falsche antworten, aber wir wissen, das passiert nichts. Und warum passiert nichts? Ja, Kinder sind jetzt beschäftigt, aber... Ja, vielleicht hätte das Ihnen eine Antwort geben können. Wieso passiert nichts? Können wir es fragen. Und es heisst in Mose und im Jesaja, die Götzen haben wohl Augen, aber sie sehen nichts. Und sie haben Ohren und sie hören nichts. Sie sind leblos und machtlos. Und dann kommt der Elia und er ruft das Volk zu sich. Also ich weiß nicht, hat er gesagt, kommt noch ein bisschen näher, kommt alle noch ein bisschen führen. Und alle drängeln sich um den Elia in dem Moment. Also vielleicht sind sie da alle noch ein bisschen früher gekommen. Der König weiß nicht genau, was er gemacht hat. Vielleicht ein bisschen Distanz zugeschaut. Alle sind da früher zum Elia, haben sich da um ihn umgedrängt. Und Elia hat angefangen, einen Altar aufzubauen. 12 Steine. Für was stehen die 12 Steine? Ja.
Für die 12 Steine.
Genau. Die, die in der letzten Kinderwoche waren, wissen das vielleicht auch noch. 12 Steine für die 12 Stämme. Beim Josef sind ja die. Ja, das muss ich sehen. Genau, Schreie, hä? 12 Stämme von Israel. Und die sind ja benannt nach diesen 12 Söhnen von Jakob. Und ihr seht schon da symbolisch, es hat einen Wert gehabt. Für jeden Stamm ein Stein. Und er baut eine Art Tisch, heisst es, ein Altar. Und auf dem bereitet er das Opfer vor den Stier. Und rings um den Altar, heisst in der Bibel, zieht er einen Graben. Zieht er einen Graben um den Altar herum. Und wo er das Holz auf den Altar auflegt und den Stier oben drauf, befiehlt der Elia, holt, ich weiß gar nicht, die Israeliten, das heisst es nicht, aber sie sollen 4 Kessel Wasser holen. Ich weiss jetzt nicht, was für eine Größe war zur damaligen Zeit, ein Kessel. Ja, genau. Ist gar nicht so einfach. Ne? 4 Kessel. 4 Kessel. Ich kann die Farbe machen. Wasser. Und sie sollen die 4 Kessel über das Opfer hineinleeren, also über den Stier, über das Holz, über alles hineinleeren. Und das befiehlt er ihnen 3-mal. 3-mal müssen sie das machen. Also wir können uns vorstellen, da war nachher alles durchnässt mit dem Wasser. Da ist nachher, das heisst auch, es hat den Graben gefüllt noch unten dran. Da ist es runtergelaufen. Überall Wasser. Alles war völlig durchnässt und sie ist am Altar runtergelaufen und hat den Graben unten dran mit Wasser gefüllt. Und jetzt erst fängt Elia an beten und ich lese uns das vor aus dem 18. Kapitel, Verse 36 und 37. Und als es Zeit war, das Speisopfer zu opfern, trat der Prophet Elia herzu und sprach: Herr, Gott Abrahams, Isaaks und Israel, beruft sich auf den Gott von Abraham, Isaak und Israels. Lass heute kund werden, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht und dass ich das alles nach deinem Wort getan habe. Erhöre mich, Herr, erhöre mich, damit dies Volk erkennt, dass du, Herr, Gott bist und ihr Herz wieder zu dir kehrt. Also wir sehen, Elia tritt ein für sein Volk. Wir haben ja gehört, Elia ist immer mit dem Volk, der nicht noch in die ganze Situation. Dass sie sich zurückbekehren zu dem Gott, dass sie zurückkommen zu dem Gott, wo sie sich entfernt haben. Da können wir uns fragen, wenn wir uns vorher überlegt haben, was könnte uns von Gott wegziehen? Zurückkommen zu dem Gott, was heisst das? Wieder zurück zu seinem Herz. Und wir sehen auch, Elia hat nicht lange Tänze vollführt vor dem Altar, wie vorher die Propheten. Er hat das Gebet gesprochen, vor Gott gestanden, das Gebet gesprochen im Vertrauen, im Glauben, dass Gott wird handeln. Und wir wissen, Gott hat das Feuer geschickt. Jetzt können wir uns das auch, ich habe das Daniel mal eben mitgenommen. Ich habe das Feuerzeug mitgenommen. Ihr seht, das ist ja wirklich eingelegt, oder? Das ist nass. Und ja, ich könnte das versuchen anzünden. Ja, ihr könnt ja. Also, ja. Ihr könnt es euch vorstellen. Vielleicht müsst ihr irgendwann an. Oder der Stein. Ja, ein Stein. Den hätte ich nicht mal ins Wasser legen und es ist klar, dass er nicht brennt, oder? So lustig. Jetzt sind alle Augen wieder da vorne. Das Feuer ist vom Himmel gekommen. In dem Moment, wo der Elia fertig ist mit Beten. Und es heisst, dass er das Holz, nasse Holz, sei Stein. Und der Erdboden drumherum, wo der Graben war, sogar das Wasser im Graben, haben die Flammen aufgeschleckt. Also auslöchen. Alles ist vom Feuer verzehrt worden. Eben. Völlig durchnässt und eben sogar Steine. Und wo das Volk miterlebt hat, haben sie sich am Boden geworfen. Der Herr allein ist Gott, haben sie gesehen. Ausgeführt. Man könnte sich natürlich an dieser Stelle schon fragen, ja, was hat es jetzt gebraucht, dass das Volk endlich zu Gott zurückkehrt? Gott hat das Wunder getan. Wie es eben nicht viel gehört im Alten Testament. Das sind schlussendlich Gottes Gründe. Wieso, dass er an dieser Stelle ein Wunder schickt, damit das Volk wieder glaubt, das können wir ja nicht. Ja, wieso hat er das gemacht? Er hätte es ja auch anders können. Oder wie fragen wir an uns? Ja, vielleicht warten wir auf ein Wunder. Vielleicht ist das Wunder passiert auch. Wir merken es einfach nicht. Es ist da. Wir wissen es nicht. Aber es heisst, das Volk hat sich von Gott niedergeworfen und hat ihn angebetet. Und wo die Baalspropheten wieder flüchten, heisst es auch, dass Elia sie aufgehalten hat, wo sie geflüchtet sind, und er hat sie alle umgebracht. Und das ist also eine schwierige Stelle. Aber das ist auch als Testament, natürlich. Eine schwierige Stelle und man könnte jetzt das verschieden deuten. Und ich habe auch einfach gedacht, in dem Moment, Gott tut nichts also neben ihm. Er ist der einzige wahre Gott, wenn wir sehen, der Vers, der über dem steht. Gott ist der einzige wahre Gott. Und er duldet keine andere Götter neben sich. Und das kann auch ein Grund, wie symbolisch sein, ja, dass alles ausgerottet wird, wo sich Gott widersetzt. Da könnten wir jetzt noch weiter darauf eingehen, ja, wenn wir das im Detail anschauen, was der Elia genau gemacht hat da. Wenn es doch heisst, man soll nicht töten. Genau. Aber ich will weitergehen. Der Elia sagt zum König: Gang jetzt, iss und trink, denn ich höre schon den Regen rauschen. Gott hat ja am Anfang dem Elia gesagt, er soll zum Ahab, weil er möchte es wieder regnen aufwerfen. Und jetzt sagt der Elia so zum König: Ich höre schon den Regen rauschen. Da bin ich noch kein Wolf am Himmel gestanden. Auch da wieder. Einfach ein Vertrauen in Gott. Einfach ein ungebrochenes Vertrauen, dass Gott handeln wird. Und während der König gegangen ist und das gemacht hat, ist der Elia noch weiter auf den Gipfel gestiegen vom Berg Karmel. Und hat seinen Diener geschickt, er solle siebenmal auf den höchsten Punkt, um zu schauen, ob es schon Wolken kommen. Und auch da, beim siebten Mal erst, ist er zurückgekehrt, der Diener. Und hat dem Elia gesagt, ich kann eine kleine Wolke sehen. Siebenmal hat er müssen gehen. Wir werden vielleicht schon noch am ersten Mal oder zweiten Mal höchstens verzweifelt. Ja, aber Gott, jetzt ist keine Wolke da. Was passiert jetzt? Und nach dem siebten Mal gibt es eine kleine Wolke. Und was braucht es für einen? Und wo das der Diener gemolken hat, hat Elia einen Diener befohlen, lauf schnell zum König und sag ihm, er soll sofort seine Ross anspannen und heimfahren. Dann er wird sonst vom Regen überrascht. Nach dieser kleinen Wolke am Himmel, wo vielleicht noch weiss war. Und doch, wissen wir, hat sich der Himmel einfach verdunkelt. Die Wolken sind gekommen. Und es hat nicht mehr lange gedauert, heisst es. Und ein heftiger Regen ist nach dem Jahr von der Dürre auf die Erde runtergefasst. Und der Ahab ist schnell in seinen Wagen gestiegen und heimgefahren. Das heisst von mir, Elia, er sei neben dem Wagen hergerannt, weil Gott ihm Kraft dafür gegeben hat. Was erlebt er, Elia? Das ist Wahnsinn. Können wir uns fast nicht vorstellen. Und ich merke einfach, wie mich das selber herausfordert, dem Gott zu vertrauen. In jeder Situation, wie es jetzt Elia erlebt hat. Glauben, dass Gott handelt, dass Gott real ist. Elia hat ja schon lange verzweifeln können. Wir wissen, er hätte schon bald Krieg können verzweifeln, schon bei der Witwe. Und nachher noch, wo der Sohn noch stirbt, von der Witwe. Und jetzt da vor dem Volk, er hätte ja keine Angst bekommen. Die hätte auch gehabt. Das heisst nichts davon. Und das Volk will wieder Gott nachfolgen und ihm dienen. Menschen, das Volk hat ihr Herz wieder Gott zugewendet, weil sie Gott erlebt haben. Durch Elia. Und der Regen ist gekommen, das finde ich auch spannend, der Regen ist gekommen, weil es Gott ja versprochen hat. Was Gott verspricht, das hält er ein. Was er verheißt, das erfüllt sich. Es heisst, ich will wieder regnen lassen auf die Erde. Und der Regen ist gekommen. Der Elia hat den einzigen wahren Gott auf seiner Seite. Und vielleicht weißt du ja schon lange, oder wissen wir schon lange, dass der Gott von der Bibel der einzige wahre Gott ist. Aber auch bei uns haben sich vielleicht Zweifel eingeschlichen. Wo vielleicht sagen, ja, ist der Gott wirklich der einzige wahre Gott? Gibt es auch nicht andere? Weil wenn wir uns überlegen, andere Völker behaupten ja von ihrem Gott auch, das ist der einzige wahre Gott. Das sind auch Gedanken, die ich mir schon gemacht habe. Ja, wenn ich jetzt denen begegne, wenn ich jetzt zum Beispiel Buddhisten, die Buddha haben, oder wer jetzt auch immer, die sagen von sich, das ist unser einzige wahre Gott. Ja, wie reagieren wir auf so etwas? Oder sind wir manchmal schon einfach zu faul, Zeit mit dem Gott zu verbringen, wo wir zwar physisch nicht wahrnehmen können, weil wir es gar nicht aushalten, wenn sich Gott uns zeigen würde, von Angesicht zu Angesicht. Obwohl wir eigentlich wüssten, dass es uns gut tut. Das ist ja das Paradoxe manchmal. Wir wissen, was uns gut tun würde, dass wir Gott brauchen. Und gleich verbringen wir keine Zeit mit ihm. Weil wir vielleicht das Gefühl haben, ja, ist das jetzt noch da, das ist jetzt wichtig, ich muss das jetzt zuerst machen. Dabei, wenn wir die Zeit uns nehmen für Gott, egal mit ihm unterwegs sein, dann würde uns alles andere zufallen. Das ist auch so eine Verheißung in der Bibel. Und was er verheißt, das hält er. Und die einen haben ja so ein, das ist jetzt auch wieder für die Kinder, oder? Die einen haben vielleicht das Maskottchen um den Hals. Domino ist auch schon auf mich zugekommen. Mit so, oder zum Beispiel was ich, mit dem Hufeisen, wo so etwas ist, was die einen da glauben. Wo die einen da glauben, dass es könnte mich schützen. Ja, was sagen wir den Kind? Es gibt nur einen einzig wahren Gott, und das ist der Gott von der Bibel. Und er sagt ja von sich selber, ich bin der Herr und sonst ist keiner. Denn außer mir gibt es keinen Gott. Alle anderen Götter und Götze sind von Menschen gemacht und sie können nicht helfen. Und darum, wenn wir dem Gott nachfolgen, wenn wir uns auf ihn ausrichten, mit allem, was uns ausmacht, was uns beschäftigt, und auch Zeit mit ihm verbringen, Wir haben auch am Männertag gehört von dem, der von sich etwas gegeben hat. Er hat gesagt, eine Stunde am Tag mit Gott verbringen. Ja, eine Stunde. Das ist noch viel. Und was machen wir denn in einer Stunde? Wir haben nachher angefangen aufzuzeigen, so eine Liste. Jeder von uns hat 7 Tage zur Verfügung, 24 Stunden. Und hat nachher so das Schaffen und Schlafen und alles eingerechnet. Und am Schluss ist noch eine Stunde übrig geblieben und genug gelaufen. Aber er hat einfach damit sagen, ja, wenn es uns wichtig ist, wenn uns etwas wichtig ist, dann suchen wir das auch. Und so ist es ja mit Gott. Wenn es uns wirklich wichtig ist, dann suchen wir ihn. Und wenn wir ihn suchen, dann lässt er sich bei uns finden. Und wir kommen so weit, und das ist die Tiefe ja vom Glauben, dass wir nicht mehr anders können, als mit ihm Zeit verbringen. Dass wir es vermissen, wenn es nicht mehr da ist. Und das klingt jetzt so einfach und locker. Und es ist auch nicht so, dass man das einfach so sagen kann, sondern man muss es selber erleben. Man muss den Schritt tun, selber. Und vertrauen, dass Gott seine Verheißungen erfüllt.